Dieser Ort wird jedes Jahr von Tausenden von australischen Pilgern besucht. Aber es ist keine Kirche. Es ist für immer in den Herzen der Australier geweiht. Aber es ist kein australischer Boden. Es ist Australiens wichtiger militärischer Sieg. Und doch ist er relativ unbekannt. Das ist Owers Corner, in den Ausläufern der Owen Stanley Mountain Range, etwa 50 Kilometer von Port Moresby, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea, entfernt. Für viele tapfere Männer war dies der letzte Kontakt mit der Zivilisation. Owers Corner ist das südliche Ende des Kokoda-Pfades. Auf einer Länge von fast 100 Kilometern schlängelt er sich durch eine der zerklüftesten und abgelegensten Gegenden der Erde. Hier kämpfte eine zusammengewürfelte Gruppe junger australischer Männer, eine Reihe verzweifelter und bösartiger Kämpfe. Viele gaben ihr Leben für die Freiheit Australiens. Dies ist ihre Geschichte. Wir werden uns mit der Bedeutung und der Symbolik des Kokoda-Feldzugs beschäftigen und damit, was wir persönlich daraus lernen können. Heute sehen die Owen Stanley Mountain Range und der Kokoda-Pfad friedlich und ruhig aus. Es ist schwer vorstellbar, dass dieser Pfad für Australien einer der blutigsten Feldzüge des Zweiten Weltkriegs war. Und dass das, was junge Australier hier taten, den Verlauf des Krieges veränderte und wahrscheinlich Australien rettete. Im Februar 1942 erklärte der japanische Premierminister Toyo, dass die japanische Politik darin bestand, Australien zu vernichten. Die Streitkräfte des kaiserlichen Japan waren siegreich durch Südwestasien vorgedrungen. Und nach dem Fall von Singapur im Februar 1942 war Australien praktisch isoliert. Die japanischen Streitkräfte bombardierten Darwin und planten einen Seeangriff, um Port Moresby zu erobern und Australien extrem verwundbar zu machen. Doch die amerikanischen Siege in der Seeschlacht im Korallenmeer Anfang Mai und bei Midway Anfang Juni hatten die Vorherrschaft der japanischen Flotte im Pazifik gebrochen. Japans Ziel war es immer noch, eine Festung in Port Moresby zu errichten. Und wenn es das nicht mit Hilfe der Marine schaffte, dann eben mit Hilfe der Armee. Der Marsch über Land, entlang des Kokoda-Pfades und über die Owen Stanley Mountains von der Nordküste Papua-Neuguineas. Wenn sie damit Erfolg hätten und einen Stützpunkt in Port Moresby zu errichten, wäre das australische Festland stark bedroht gewesen. Der Kokoda-Track oder Pfad war ein gefährlicher Dschungelpfad, der sich über 100 Kilometer von hier bei Owers Corner in der Nähe von Port Moresby über die zerklüftete Owen Stanley Mountain Range bis zu dem kleinen Dorf Wairopi auf der Nordseite der Berge zog. Der Weg verbindet eine Reihe von Dörfern der Ureinwohner, darunter Menari, Efogi, Isuavrava, Deniki, Gorari und Kokoda. Nun, wir befinden uns auf dem Kokoda-Pfad, auf den Spuren der Maroubra-Force. Und wir erleben gerade ein wenig von den höllischen Bedingungen des Schlamms, des Regens, der Moskitos, der Blutegel und des steilen Geländes, das sie ertragen mussten. Die Mitglieder der Maroubra-Force wurden Chokos oder Schokoladensoldaten genannt, weil sie untrainierte Wehrpflichtige waren. Und man dachte, sie würden in der Hitze des Gefechts oder beim ersten Anblick der Japaner wie Schokolade schmelzen. Ohne ihr Wissen waren die Japaner bereits am 21. Juli 1942 hier in der Region Gona, Sanonando, an der Nordküste Neuguineas gelandet. Und hier errichteten sie eine starke Verteidigungsposition. Die erste japanische Landungstruppe bestand aus 2300 Mann, darunter eine Kompanie Marinesoldaten. Ihr Befehl lautete, hier einen Brückenkopf zu errichten und dann ins Landesinnere vorzustoßen, um Kokoda zu sichern, wo es einen Flugplatz gab, den einzigen zwischen der Nordküste und Port Moresby. Ihr Befehl lautete dann, die Owen Stanley Range entlang des Kokoda-Pfades zu durchqueren und gleichzeitig eine Straße für die japanischen Truppen zu bauen, die hinter ihnen folgen würde. Es war ein kühner Plan und sie waren entschlossen, ihn auszuführen. Aber sie hatten nicht mit der Zähigkeit, der Tapferkeit und der Kampfkraft der Australier gerechnet. Hier, in der Nähe des Dorfes Avala, war der Ort der erste Zusammenstoß am 23. Juli. Unglaublicherweise kämpfte hier ein Zug der B-Kompanie des 39. Bataillons, bestehend aus nur 75 Mann, gegen die vorrückenden Japaner, die 2500 Mann stark waren. Die B-Kompanie wurde vom Sam Templeton, einem 41-jährigen Berufssoldaten, geführt. Unter seinem Kommando führte die B-Kompanie eine tapfere Verteidigungsaktion durch. Sie griffen abwechselnd die vorrückenden Japaner an und zogen sich strategisch auf die Anhöhe bei Oiwi zurück. Und es gelang ihnen, den Rest der 39. auf die Anwesenheit des Feindes aufmerksam zu machen. Tatsächlich leisteten die Australier so starken Widerstand, dass die Japaner überzeugt waren, sie hätten es mit einer 1200 Mann starken Truppe zu tun, während es in Wirklichkeit weniger als 100 junge Australier waren. Am 27. Juli wurde Captain Templeton als vermisst gemeldet. Er war verwundet und gefangen genommen worden und wurde etwa eine Woche später hingerichtet. Im Verhör vor seinem Tod überzeugte Captain Templeton die Japaner jedoch, dass in Port Moresby 20.000 australische und amerikanische Soldaten auf sie warteten. In Wirklichkeit waren es aber viel, viel weniger. Captain Templeton war sogar so überzeugend, dass die Japaner ihren Vormarsch zwei Wochen lang stoppten, sodass die Australier mehr Truppen in die Schlacht schicken konnten. Ohne Captain Templetons Tapferkeit und Selbstaufopferung wäre Port Moresby verloren gewesen und Australien selbst wäre in Gefahr gewesen. Das Dorf Kokoda, das auf einem Plateau an den nordöstlichen Ausläufern der Owen Stanley Range liegt, befindet sich in der Nähe des nördlichen Endes des Kokoda-Pfades. Dieses Dorf ist der Namensgeber für den Pfad, der durch diesen Ort führt. Von Avala aus begannen die 39. einen kämpferischen Rückzug zurück nach Kokoda, wo sie sich verschanzten und sich darauf vorbereiteten, das Dorf und seinen wichtigen Flugplatz zu verteidigen. Die Kämpfe um Kokoda waren erbittert. Doch die Marubra-Truppe und die Reste des 39. und des Papua-Infanterie-Bataillons waren nicht in der Lage, den Flugplatz gegen eine überwältigende Übermacht zu halten. Aber sie waren so entschlossen, dass sie das Plateau sogar noch zurückeroberten, nachdem sie es verloren hatten. Aber die japanischen Truppen strömten immer weiter vor und die verbliebenen Australier wurden schließlich zurückgedrängt. Die 39. kämpfte nun seit einem Monat ununterbrochen und der Blutzoll war unentsetzlich hoch. Nach dem Kämpfen bei Avala und Kokoda konnte das 39. Bataillon nur noch eine Kampfkraft von etwa 30 Mann aufbringen, bei einer nominellen Stärke von etwa 700 Mann. Der Rest war entweder tot, vermisst, verwundet oder im Krankenhaus, wo sie an Krankheiten und Erschöpfung litten. Von Kokoda aus zogen sich die Australier in einem langen Kampf entlang des Kokoda-Pfades über die Owen Stanley Range zurück, entschlossen, sich dem japanischen Vormarsch so weit wie möglich zu widersetzen. Der Kokoda-Pfad ist ein lebendiger, atmender, pulsierender Pfad, umgeben von einem scheinbar undurchdringlichen Dschungel des tropischen Regenwaldes, reißenden Flüssen und atemberaubenden Wasserfällen. Der Weg führt tief in die steilen, nebelverhangenen Berge, um dann in wunderschöne, üppige, grüne, mystische Täler hinabzusteigen. Das hört sich schön an, aber die Realität vor Ort sieht ganz anders aus. Es hat fast jeden Tag geregnet. Und zusammen mit der Hitze bedeutete das eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit. Es gibt überall Moskitos, Blutegel und andere Parasiten. Der Dschungel hier ist so dicht mit Vegetation und oft so nebelig, dass man an vielen Stellen niemanden sehen kann, der auch nur einen Meter von einem entfernt ist. Diejenigen, die hier gekämpft haben, erinnern sich, dass sie die meiste Zeit hüfthoch im Schlamm standen oder durch den Dschungel kriechen mussten. Dieselben Veteranen erzählen, dass sie so wenig zu essen hatten, dass sie Granaten in die Flüsse warfen und dann hineinsprangen, um die betäubten Fische zu fangen, damit sie eine richtige Mahlzeit bekamen. Heutzutage wandern jedes Jahr Hunderte von Australiern auf dem einspurigen Kokoda-Pfad. Aber sie tun es in der Trockenzeit. Und laufen ist vielleicht nicht das richtige Wort, um das Vorankommen auf dem Pfad zu beschreiben. Man muss sich seinen Weg entlang des Pfades suchen. Manchmal ist das Klettern so schwierig, dass man nicht nur die Füße, sondern auch die Hände benutzen muss. Die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit eines Menschen liegt bei 5 bis 6 Kilometern pro Stunde. Aber auf dieser Strecke beträgt die Geschwindigkeit 2 Kilometer pro Stunde und an den schlimmsten Stellen sogar nur 1 Kilometer pro Stunde. Die Australier, die die Strecke jedes Jahr begehen, finden es sehr anstrengend. Aber jeder australische Soldat, der den Weg zur Schlacht ging, musste mehr als 30 Kilo an persönlicher Ausrüstung, Waffen und Munition mit sich führen. Inzwischen hatten die Australier Verstärkung durch das 53. Bataillon, die 21. Brigade und das Hauptquartier der 30. bekommen. Doch nun strömten 10.000 Japaner die Strecke hinunter. Und die Australier waren zahlenmäßig, waffentechnisch und in der Ausrüstung unterlegen. Unter Schmerzen setzten die Australier ihren kämpferischen Rückzug fort, bis sie Usuarawa erreichten. Unter den vielen aufopferungsvollen Heldentaten, die während dieses Feldzugs vollbracht wurden, fanden einige der größten in Usuarawa statt. Die Japaner waren 2500 Mann stark und die Australier zählten nur 400. Es war ein echter David-gegen-Goliath-Kampf von fast biblischem Ausmaß. Als sie Usuarawa erreichten, hatte die dezimierte 39. den Befehl zum Rückzug erhalten. Als sie dies taten, begann die Schlacht um Usuarawa. Eine Gruppe von 30 verwundeten Soldaten der 39. befand sich auf dem Rückzug und war bereits einige Meter weit von der Front entfernt. Doch als sie den Lärm der Schlacht hörten und wussten, dass ihre Kameraden und Freunde in Gefahr waren, drehten sie einfach um und kehrten direkt in die Schlacht zurück. Am 26. August, dem vierten Tag der Schlacht, beschloss der japanische General Hori, im Morgengrauen einen letzten massiven Angriff auf die australischen Stellungen zu starten. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang griffen die Japaner in überwältigender Zahl an. Stellenweise ging die Schlacht in einen Nahkampf über. In einer der australischen Schlüsselpositionen schien die Lage aussichtslos und die Japaner waren bereit, das gesamte Bataillon zu überrennen. Die Australier fielen überall. Das Feuer war so stark, dass das Unterholz in 5 Minuten vollständig zerstört war. Corporal Lindsay Baer diente ein Brennmaschinengewehr und war von Blutverlust geschwächt. Aufgrund seiner Verwundungen übergab Corporal Baer das Gewehr an den Mann neben ihm, Private Bruce Kingsbury vom 2. 14. Australien Infanteriebataillon. Sie waren dabei, vernichtet zu werden. Gefreiter Kingsbury erkannte, dass drastische Maßnahmen erforderlich waren, um seine Kameraden, seine Freunde zu retten. Also nahm er das Brenngewehr, sprang in aller Ruhe auf, feuerte aus der Hüfte und stürmte mit dem Brenngewehr durch das Maschinengewehrfeuer auf die japanischen Stellungen zu. Er bahnte sich einen Weg von 100 Metern durch die japanischen Linien, bevor er von einem Scharfschützen erschossen wurde. Später sagten seine Kameraden, er habe sein Leben geopfert, um ihres zu retten. Heute wird dieser Ort Kingsbury's Rock genannt, dem Felsen, neben dem Kingsbury starb. Heute ist er Teil des Usuarawa-Denkmals. Gefreiter Kingsbury's hat den Durchbruch der Japaner verhindert. Er hat sein Bataillon im Alleingang gerettet und den australischen Streitkräften neuen Mut gegeben. Kingsbury wurde mit der höchsten australischen Tapferkeitsmedaille, dem Victoria-Kreuz, ausgezeichnet. Er war der erste Mensch, dem diese Ehre auf dem damals noch australischen Boden zuteil wurde. Die Australier hatten 4 Tage lang ununterbrochen in Usuarawa gekämpft und dabei über 500 Japaner getötet. Doch wieder einmal waren sie gezwungen, sich angesichts der Übermacht zurückzuziehen. Der Rückzug fand unter albtraumhaften Bedingungen statt. Schlamm, Regen und völlige Dunkelheit. Der moderne Buschwanderer kann die gleiche Strecke in einer Stunde zurücklegen, für die erschöpften australischen Soldaten mit ihren Verwundeten die ganze Nacht brauchten. Während dieses Rückzugs wurden Hauptmann Ben Butler und die 41 Männer, die er anführte, von den australischen Hauptstreitmachten abgeschnitten. 6 Wochen lang führte er sie durch den Regenwald. Und weil sie sich hinter den feindlichen Linien befanden, beschloss Butler, dass es am besten sei, seine Männer zur Nordküste zu führen. Sie hatten eine Reihe von Verwundeten dabei, aber es gab nicht genug fitte Männer, um alle Verwundeten zu tragen. Einer der Verwundeten war der Unteroffizier John Madsen. Ihm war durch beide Knöcheln geschossen worden, aber er wollte die Gruppe nicht aufhalten. Jeden Morgen ließ er sich Hände und Knie bandagieren und machte sich kriechend vor der Hauptgruppe auf. Und jeden Abend kam er in der Dunkelheit im Nachtlager an. Dank dieses erstaunlichen und aufopferungsvollen Verhaltens konnten seine Kameraden den japanischen Patrouillen entkommen und ihren unglaublichen 6-wöchigen Marsch in Sicherheit fortsetzen. Doch schließlich wurde Kapitän Butlers Gruppe so schwach, dass sie nicht mehr alle Verwundeten tragen konnten. Es wurde beschlossen, 7 verwundete Soldaten im Dorf Sanghe zurückzulassen, während der Rest der Gruppe Hilfe holte. Ein medizinischer Offizier, Tom Fletcher, meldete sich freiwillig, um bei den Verwundeten zu bleiben. Als der Rettungstrupp schließlich zurückkehrte, hatten die Japaner die Verwundeten entdeckt und sie alle auf ihren Bahren erschossen. Und Fletchers Leiche lag neben ihnen. Er hätte sich retten können, aber Fletcher blieb, um seine Freunde zu schützen. Die verzweifelt müde, aber entschlossene Truppe verteidigte sich ständig, zog sich zurück und griff dann wieder an. Die Männer waren von Malaria und Ruhr geplagt, aber sie kämpften erbittert weiter, bis sie den Emita Ridge erreichten. Hier mussten die Australier unbedingt eine letzte Stellung einnehmen, da sie Port Moresby praktisch überblicken konnten. Es war die letzte natürliche Verteidigungsposition vor der Niederlage. Es gab keinen anderen Ausweg mehr. Die Japaner hielten die Stellung des gegenüberliegenden Bergrücken bei Iori-Baiwa. Dies war der finale Showdown. Aber hier am Emita Ridge hatten die Australier eine letzte Überraschung für die Japaner vorbereitet. Die Australier hatten mühsam 25 Fündergeschütze aus Port Moresby heraufgeschleppt, die plötzlich das Feuer auf die japanischen Stellungen eröffneten. Das war der Wendepunkt der Kokoda-Kampagne. Der australische Beschuss zerschlug die japanischen Barrikaden und die Australier begannen aggressiv zu patrouillieren. Bis nach Iori-Baiwa sind die Japaner vorgedrungen. Von diesem Zeitpunkt an begannen die Japaner einen langen Rückzug zurück entlang des Weges, zurück nach Kokoda und zurück zum Meer, wobei die Australier sie die ganze Zeit verfolgten und angriffen. Nun waren die Japaner an der Reihe, das zu erleben, was die Australier in den letzten vorangegangenen Monaten erlebt hatten. Die Australier trieben die Japaner zurück an die Nordküste Papua-Neuguineas. Am 22. Januar 1943 war der organisierte Widerstand der Japaner in Papua-Neuguinea zu Ende. In den erbitterten, verzweifelten Kämpfen entlang des Kokoda-Pfades wurden etwa 625 Australier getötet und 1600 verwundet. 6000 japanische Soldaten wurden getötet. Die australischen Verluste durch Krankheit betrugen mehr als 4000. Tatsächlich starben in den monatelangen Kämpfen in Papua-Neuguinea mehr Australier als in jeder anderen Kampagne des Zweiten Weltkriegs. Die Kokoda-Kampagne mit ihrem Blut, Schweiß und Tränen, mit ihrem Herzschmerz und ihren Schrecken und mit der Selbstaufopferung und dem Sieg hat es das Schicksal Australiens für immer verändert. Der australische Sieg auf dem Kokoda-Pfad war das letzte Mal im Zweiten Weltkrieg, dass die japanische Armee besiegt und zurückgeschlagen wurde. Es war auch der erste und einzige militärische Sieg der australischen Armee auf dem damals technisch australischen Boden. Der Kokoda-Feldzug war sicherlich eine der heroischsten Verteidigungsaktionen der Geschichte. Diejenigen, die dort kämpften, wurden als die Männer bezeichnet, die Australien gerettet haben. Oberstleutnant Honner, der die 39. in diesem Feldzug befehligte, schrieb später über die überlebenden Männer. Sie haben sich den Unsterblichen angeschlossen. Und über diejenigen, die nicht überlebten, schrieb Honner, wo auch immer ihre Bande liegen mögen, der Mut der Helden ist in den Herzen geweiht und in die Geschichte der Freien eingraviert. Viele von ihnen liegen hier auf dem Bomona War Friedhof in der Nähe von Port Moresby. Aus diesem Grund ist das Vermächtnis, das diese Männer uns heute hinterlassen haben, viel mehr als nur eine australische Nation, die frei geblieben ist. Sie verkörperten, was australische Kameradschaft und Freundschaft ausmacht. Diese Männer waren ganz normale Kerle, die zu Legenden wurden. Und die Legende von Kokoda handelt von einer Nation von Menschen, die ihre Freunde nicht im Stich gelassen hat. Die bis zum Ende bei ihnen bleiben und die bereit sind, ihre Hand zu heben und zu sagen, nimm mich und geh ruhig hinaus, um ihr Leben zu geben für ihre Kameraden und ihre Freunde. Es geht um echten Mut. Es geht um Selbstaufopferung, damit andere frei sein können. Unsere Männer in Kokoda repräsentierten das Beste, nicht nur die australischen Werte, sondern auch die höchsten Werte der Menschheit. Aus diesem Grund finden sich in dem uralten, aber stets aktuellen Buch der Bibel die folgenden Worte Jesu, die in Johannes Kapitel 15 und Vers 13 zu finden sind. Größere Liebe hat niemand, als die, sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Und weißt du, das ist genau das Thema, das den Kern der christlichen Botschaft ausmacht. Die Bibel erzählt uns von jemandem, der unser bester Kumpel, unser bester Freund ist, der, als wir alle in Gefahr waren, sein Leben geopfert hat, damit wir frei sein können. Die Gefahr, in der wir alle schweben, ist die Gefahr der Sünde. Die Bibel sagt uns, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen und dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber Gott konnte uns nicht allein lassen und schickte uns jemanden, der unser Gefährte, unser Freund ist. Jemanden, der uns an die erste Stelle setzen wollte und der uns am Ende den ultimativen Beweis dafür geliefert hat, was aufopfernde Liebe bedeutet. Und die Bibel erklärt das hier im Römerbrief Kapitel 5 und Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist die Art von Freund, die Art von Kumpel, die Jesus ist. Als die Chancen überwältigend waren, hat Jesus für uns gekämpft. Und er hat sein Leben für uns geopfert. Hör dir an, was die Bibel in Römer Kapitel 8, Verse 37 bis 39 sagt. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir alle gehen auf einem Weg. Und für uns ist es nicht der Kokoda-Weg. Es ist der Weg des Lebens. Wir ehren die Helden der Kokoda-Kampagne. Wie viel mehr sollten wir dann Jesus ehren? Aber nach allem, was er getan hat, geben ihn so viele Menschen nicht einmal eine Chance in ihrem Leben. Aber das muss nicht für dich gelten. Du kannst Jesus als deinen besten Freund kennenlernen, deinen besten Kumpel von allen. Warum gibst du ihm nicht eine Chance und lädst ihn jetzt in dein Leben ein, während wir beten? Himmlischer Vater, wir danken dir für die tapferen Männer, die vor langer Zeit ihr Leben geopfert haben, damit wir frei sein können. Aber vor allem danken wir dir für Jesus. Wir danken dir, weil du Jesus Christus in diese Welt geschickt hast, als wir in Gefahr waren, um auf uns aufzupassen, um an unserer Seite zu sein, und um sein Leben zu opfern, damit wir leben können. Danke für die Freiheit und die Freundschaft, die er uns bietet. Bitte hilf uns zu erkennen, dass unser tiefstes Bedürfnis, Jesus zu brauchen ist. Und hilf uns anzuerkennen, was er getan hat und ihn als unseren besten Freund anzunehmen. Ich bete dich in Jesu Namen. Amen. Wenn dir die heutige Reise entlang des Kokoda-Pfades in Papua-Neuguinea gefallen hat, dann solltest du nächstes Mal wieder dabei sein. Bis dahin, denk an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Es wird kein Tod mehr geben, noch Leid oder Geschrei. Es wird kein Schmerz mehr geben, denn das Frühere ist vergangen.